So wenig wie Kinder oft in der Gesellschaft gehört werden und eine Stimme kriegen, so wird ganz oft auch mit Kindermedien oder überhaupt mit Kinderfilmen, Kinderbüchern, Kinderliteratur, all dem umgegangen. Nämlich so ein bisschen stiefmütterlich und so ein bisschen ist ja nur für Kinder. Das ist aber halt ein grundsätzlich falscher Gedanke, weil was heißt denn nur Kinder?
Wieso, weshalb, warum? Über Kindermedien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Ich bin Thomas Hartmann und mein heutiger Gast ist Tobias Krell. Als Lehrer der Nation hat die Süddeutsche Zeitung Tobias einmal bezeichnet und das aus gutem Grund. Denn in seinem Fernsehformat Checker Tobi beantwortet er Kindern seit mehr als 10 Jahren die großen und die kleinen Fragen des Lebens. Sein Film Checker Tobi und das Geheimnis der fliegenden Flüsse war 2023 für den Deutschen Filmpreis nominiert und zählte zu den erfolgreichsten Kinoproduktionen des vergangenen Jahres. Als Co-Programmleiter des Cinekindle, der Sektion für das junge Publikum beim Filmfest München, das in wenigen Tagen wieder beginnen wird, hat Tobias aber auch einen ziemlich guten Überblick über das internationale Kinderfilmangebot. Er kennt sich also sowohl vor als auch hinter der Kamera mit Medienangeboten für Kinder aus und hat dementsprechend viel darüber zu erzählen. Normalerweise ist es ja Tobias, der als Reporter anderen Leuten neugierige Fragen stellt. Doch für diesen Podcast durfte ich ihn nun mit Fragen löchern. Wie wurde er überhaupt zu Checker Tobi? Welche Zutaten machen den Erfolg des Formats aus? Und wie beeinflusst seine Arbeit fürs Fernsehen seine Rolle als Programmleiter eines Filmfestivals für Kinder? Wir sprechen über die vielbeschworene Authentizität im Kinderfernsehen, über gut gesetzte Überforderungen, den Mainstream-Begriff, den politischen Anspruch seiner Arbeit und die oft mangelnde Wertschätzung von Medienangeboten für Kinder. Wir haben wirklich viele verschiedene Themen gestreift und Tobias kam während des Gesprächs regelrecht in Plauderlaune. Ob er sich allerdings auch selbst als Lehrer der Nation versteht? Das alles und manches mehr erfahrt ihr in dieser Folge von Wieso, Weshalb, Warum mit Tobias Krell. Tobi, schön, dass du dabei bist bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Hallo, grüß dich.
Wenn man anfängt, über dich und deine Arbeit zu recherchieren, dann habe ich festgestellt, öffnet sich quasi ein Fass ohne Boden. Du hast ja wirklich schon unglaublich viele Interviews gegeben in den letzten Jahren. Hast du noch einen Überblick, wie viele das überhaupt gewesen sind so in der Zeit?
Nee, aber lustigerweise jetzt heute Morgen, bevor wir uns jetzt hier zusammensetzen, habe ich ein Interview gegeben einer Schülerzeitung von so einer Förderschule. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Bandbreite. Wir reden jetzt über Kindermedien und dann gibt es aber natürlich Kinder, die Fragen haben. Und dazwischen bewegen sich ganz viele Gespräche, die ich im Laufe der Jahre geführt habe und führen durfte, muss man ja auch sagen. Wo ich dann mal der Gefragte war. Ist ja auch ein netter Perspektivenwechsel. Aber wie viele das sind, keine Ahnung. Keine Ahnung.
Ja, du machst ja wirklich unglaublich viel für Kinder. Wir kommen da im Detail sicherlich nachher nochmal drauf zu sprechen. Man könnte schon sagen, du bist so eine Art, ich weiß nicht, Kinderstar, ob das ein Wort ist, das dir irgendwie gefällt als Label oder dass du dir gerne so anhelfen würdest. Und du bist halt einfach schon sehr, sehr bekannt bei Kindern. So. Ja. Wie lebt es sich denn eigentlich in dieser Rolle? Wirst du auf der Straße angesprochen? Musst du dich vor lauter Autogrammfragen, kannst du dich gar nicht retten oder so? Wie ist das?
Es ist ein bisschen so, doch. Also ich meine, dadurch, dass die Sendung jetzt schon so lange läuft, die Zielgruppe bei uns ist ja so 6 bis 10, aber das heißt, es sind jetzt schon 1, 2 Generationen von Grundschulkindern einmal komplett durch und das heißt, die Gruppe von Menschen, die mich halt kennen oder wissen, was Checker Tobi ist, die sind irgendwie zwischen 4 und 25 und dann noch die dazugehörigen Eltern quasi und das sorgt schon dafür, dass ich sehr viel angesprochen werde, was aber fast immer richtig nett ist, vor allem wenn es von den Kindern und Jugendlichen kommt, weil die sind einfach offen, neugierig und freundlich. Und auch fast immer cool, wenn es die Eltern sind, wobei die manchmal, habe ich das Gefühl, ist da so ein Reflex, wenn sie jetzt für ihre Kinder unbedingt ein Foto machen wollen, dann habe ich manchmal das Gefühl, gehen sie mit mir anders um, als sie mit anderen Personen der Öffentlichkeit umgehen würden, weil es eben für die Kinder ist. Aber mit der Rolle komme ich sehr gut klar und mag das auch ganz gern.
Okay, Prima. Ja, die Rolle und deine vielen verschiedenen Rollen, wie gesagt, da gehen wir im Detail nachher nochmal ein bisschen drauf ein, weil du machst ja nicht nur Checker Tobi, du bist unter anderem auch Programmleiter beim Cinekindle, beim jungen Programm vom Filmfest München, das jetzt in den Startlöchern steht. Ich würde aber gerne, bevor wir da im Detail einsteigen, einmal mit dir eine kleine Reise zurück in die Vergangenheit machen. Du reist ja sehr gerne, glaube ich. Ich habe gerade gestern Abend noch den letzten Checker Tobi-Film geguckt, um mich nochmal ein bisschen einzustimmen auf dieses Gespräch. Macht richtig Laune und ist eine schöne Reise, auf die man da auch so mitgenommen wird. Wir beide reisen jetzt, wie gesagt, mal in deine eigene Kindheit zurück, weil mich interessiert immer ein bisschen die Medienbiografie meiner Gäste. Also womit haben die sich dann eigentlich in ihrer eigenen Kindheit so beschäftigt? Mhm. Wie war das denn bei dir? Mit welchen Medienangeboten bist du als Kind groß geworden?
Also ich habe als Kind Bücher verschlungen. Meine Mutter hat uns allen drei, wir sind drei Geschwister, immer schon viel vorgelesen und hat es irgendwie geschafft, bei mir den Eindruck zu erwecken, dass ich unbedingt in die Schule kommen muss, weil wenn ich erstmal lesen kann, dann kann ich in diese Geschichten und in diese Welten alleine eintauchen, ohne jemanden zu haben, der das für mich tut. Und deshalb habe ich wirklich mit einer großen Begeisterung lesen gelernt und dann, sobald ich konnte, Bücher gelesen. Und zwar wirklich so, vorm Sommerurlaub war ich dann in der Stadtbücherei und dann habe ich mir da meine 20 Kinder- und Jugendbücher ausgeliehen und habe die durchgelesen und habe das total geliebt. Auch Sprache zu entdecken und zu lernen habe ich sehr geliebt. Ich erinnere mich an eine Anekdote, das hat meine Grundschullehrerin hat in der vierten Klasse mal einen Aufsatz zurückgegeben oder in der dritten, da habe ich irgendwie aus einem Buch, das ich geliebt habe, wohl offensichtlich zitiert oder habe ich quasi so Plagiat, wenn man so will, übernommen habe, den Satz reingeschrieben als Neunjähriger, sagte er mit einem Unterton in der Stimme, der keinen Widerspruch duldete. Und aber so habe ich halt diese Bücher gelesen und dann auch irgendwie gedacht, dann will ich jetzt selbst Geschichten erfinden und so. Das war schon von Anfang an da. Und ich habe auch wirklich, also ich würde sagen, schon viel Fernsehen gucken dürfen und auch sehr gerne Fernsehen geguckt. Kinderprogramme natürlich. Also ich habe wirklich Löwenzahn habe ich geliebt, würde ich mal so als die wichtigste Kinderwissenssendung bezeichnen. Aber ich habe auch Nickelodeon geguckt. Da waren so Zeichentricksachen. Hey Arnold, kann ich mich erinnern, ist sowas irgendwie, was ich gern mochte. Ich habe natürlich die Sendung mit der Maus geguckt, aber auch so Sachen wie die Kinderklinik, also Fiktionales, Nonfiktionales. Da habe ich eigentlich alles so aufgesaugt. Ja.
Du hast es gerade Löwenzahn schon erwähnt, also die wichtigste Kinderwissenssendung, so hast du es gerade bezeichnet. Also die Frage, ob es so rückblickend betrachtet auch Vorbilder für dich gibt in deiner Arbeit heute als Checker Tobi. Wäre der Löwenzahn so ein Format, was du da nennen würdest oder gab es auch noch andere vielleicht?
Also ich würde sagen, am ehesten ist es Löwenzahn, einfach weil das eine Sendung ist, die sich bei mir so richtig eingebrannt hat. Ich fand einfach Peter Lustig sensationell gut. Ich habe die Sachen, die er gemacht hat, denen konnte ich super folgen. Das fand ich teilweise so verrückt. Ich weiß nicht, es gab eine Folge, da ging es um den Fluss oder ums Moor oder so. Da hat er seinen Schreibtisch genommen und hat ihn da hingepackt. Das fand ich als Kind, also wie kann man denn einen Schreibtisch in den Fluss stellen? So. Und das waren Sachen, die, die weiß ich immer noch. Ich kann manche Folgen, glaube ich, immer noch nacherzählen, obwohl ich sie seit 30 Jahren nicht mehr gesehen habe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Peter Lustig ein Vorbild ist, in dem engen Wortsinne, weil ich ja nie zum Kinderfernsehen wollte. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf, aber das ist alles so zufällig passiert. Ich habe also nie gedacht, dem eifere ich nach. Aber er ist auf jeden Fall ein Kinderfernsehmacher, würde ich sagen, den ich auch heute noch total bewundere für das, was er getan hat. Ich habe ihn leider nie kennengelernt, aber ich habe ihn als Kind wirklich wahnsinnig gerne geguckt.
Ja, 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 da teilen wir eine Leidenschaft. Ich auch. Fand super auch als Kind, ja. Auf jeden Fall. Ja. Kannst du dich auch noch an deinen ersten Kinobesuch erinnern?
Klar. Klar. Das war, ja doch, das brennt sich ja auch ein. Also ja. Da war ich vielleicht 5 oder 6 und es gab eine Wiederaufführung von Disneys Dornröschen. Okay. Und da war ich mit meiner Mama drin, das fand ich ganz toll. Und der erste Kinofilm, den ich dann geguckt habe, der so neu kam, war auch Disney und zwar Aladdin. Auch da war ich mit meiner Mutter und dann nochmal mit meinem Vater oder so. Den habe ich gleich 2-mal im Kino gesehen oder mit meiner Oma nochmal oder so. Und das fand ich auch so toll, die Musik und die Geschichte. Und es war spannend und aufregend und lustig. Und der blaue Genie da, der Geist und so, also das hat mich total begeistert.
Ich habe in deinem Porträt, was über dich auf der Webseite vom Filmfest München steht, gelesen. Als ich 8 oder 9 Jahre alt war, stand da, habe ich angefangen, mir heimlich Filme anzusehen, die eigentlich noch nichts für mich waren. Das Boot ist da beispielsweise genannt oder auch Lohn der Angst. Ist ja schon interessant. Wäre das eine Praxis, die du Kindern heute als Erwachsener auch noch empfehlen würdest oder war das rückblickend vielleicht gar nicht so gut?
Also ich würde mal sagen, geschadet hat es mir nicht, aber ich würde es jetzt auch nicht offensiv empfehlen wollen. Also keine Ahnung, meine Eltern mögen auch beide einfach Filme. Mein Vater ist auch Fernsehmacher, deshalb ist das ganze Thema bei uns auch irgendwie sehr da gewesen. Mein Vater ist außerdem auch sehr technikaffin. Also wir hatten schon in den frühen 90er Jahren einen Computer zu Hause. Es gab Konsolen und so. Also in dieser ganzen Gaming- und Computerwelt habe ich mich auch schon früh aufgehalten. Und die hatten eben auch eine große Sammlung von aufgenommenen Filmen. Ich glaube, noch auf Beta-Kassetten wirklich. Und da war dann so Asterix aufgenommen und den habe ich dann natürlich geguckt. Und dann habe ich aber gesehen, was steht denn da links und rechts noch davon? Da waren dann halt auch Indiana Jones, das Boot und der mit dem Wolf-Tanz dabei. Und das sind jetzt keine Kinderfilme. Und vielleicht habe ich die mit 8, 9, 10, 11, 12 dann auch einen Tacken zu früh geguckt. Aber es hat mir halt auch einfach eine unglaubliche Lust auf das Medium Film gemacht oder in mir geweckt. Und dafür muss ich sagen, bin ich dann doch dankbar, weil das ist nach wie vor meine große Leidenschaft und ich finde Film als Kunstform was unglaublich Faszinierendes und das kommt bestimmt auch irgendwie ein Stück weit aus dieser Zeit.
Ja, wenn du gerade schon deine Eltern und dein Elternhaus ansprichst, da würde ich auch nochmal gerne die Frage stellen. Also dein Vater war Kameramann, glaube ich, ne? Und deine Mutter hat zumindest mal Lehramt studiert, ne? Und die Frage, die sich dann ja quasi aufdrängt, wenn man sieht, was du heute so machst, also arbeitest beim Fernsehen und dann auch in so einer vermittelnden Rolle, da liegt ja der Verdacht doch sehr nahe, dass die Berufe deiner Eltern sehr direkten Einfluss auch darauf hatten. War das tatsächlich so oder ist das eher Zufall?
Interessanter Punkt habe ich noch nie. Also der Job meines Vaters ganz sicher, weil ich als Kind mit bin zu Dreharbeiten, das fand ich cool und dann wusste ich, ich will nicht Kameramann werden, aber journalistisch arbeiten fürs Fernsehen fand ich sehr reizvoll. Meine Eltern haben tatsächlich beide Lehramt studiert, beide aber nie als Lehrerinnen gearbeitet. Aber du hast schon recht, meine Mutter wäre, glaube ich, eine ganz tolle Lehrerin geworden. Da gab es nur damals irgendwie keine Stellen zu der Zeit oder zumindest nicht in ihren Fächern. Und die war schon immer sehr gut darin, uns Kindern zu erklären, wie die Welt funktioniert. Und wenn wir Fragen hatten, dann konnte die das ganz gut klären. Insofern steckt da sicher was drin. Ja, habe ich schon von beiden Seiten echt was mitbekommen für meinen jetzigen Job.
Ja. Na, du hast selbst nicht Lehramt studiert, ne? So viel können wir mal festhalten. Also du hast erstmal Soziologie und Politikwissenschaften in Münster studiert, warst parallel auch Vorführer im Kino, habe ich auch gelesen, auch ganz interessant. Und dann hast du nochmal an der Filmuniversität Konrad Wolf in Potsdam einen Masterstudiengang in Medienwissenschaften, glaube ich, gemacht, ne?
Genau.
Und hast dich da dann auch schon ein bisschen mit dem Thema Kinder und Medien beschäftigt, wenn mich nicht alles täuscht. Inwiefern hat dich dieses Thema beschäftigt oder die Zielgruppe Kinder?
Im Studium eigentlich erstmal noch gar nicht, weil dieses ganze Thema Kinder und Kinderfernsehen, da bin ich wirklich so reingestolpert. Das ist irgendwie zufällig passiert. Ich habe in diesem Masterstudium, das ich aber wirklich jederzeit wieder machen würde, das war wirklich mit der wichtigste Weg, den ich gemacht habe, war in diese Filmuni zu gehen. Da habe ich mich vor allem auf Film und Filmgeschichte, Filmtheorie und so gestützt und da reingeworfen, weil ich einfach ein cinephiler Typ war und bin und mich das interessiert hat. Und ich während des Studiums ganz viel Filmgeschichte aufgesaugt habe und nachgeholt habe und so weiter. Und es gab immer in unserem Studiengang Film- und Medienwissenschaft gab es immer ein großes Modul Kinder- und Jugendmedien. Das habe ich aber nie belegt.
Okay.
Ich habe dann nur die Masterarbeit darin geschrieben, in diesem Modul, weil ich dann schon während des Studiums bin ich in diesen Casting-Prozess geraten, wurde plötzlich Checker Tobi, musste aber mein Studium noch beenden und habe dann gedacht, wenn ich jetzt die Masterarbeit noch über was ganz anderes schreibe, dann klappt das alles nicht. Also habe ich die Masterarbeit quasi über mich selbst, wenn man so will, über die Sendung zumindest geschrieben. Und das war dann auch der Grund dafür, dass ich meinen Abschluss wirklich mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendmedien gemacht habe oder zumindest in dieser Modulwelt.
Ach, das ist ja interessant, dass das so parallel stattgefunden hat. Dann lass uns doch da jetzt vielleicht mal drauf zu sprechen kommen, wie sich das eigentlich so entwickelt hat. Also wie haben denn das Format Checker Tobi und du damals überhaupt zusammengefunden?
Also das war eigentlich ein großer Zufall. Ich bin nämlich, wann habe ich denn? Ich glaube 2007 habe ich schon angefangen, auch schon neben dem Soziologiestudium damals noch, bei Das Ding TV zu arbeiten. Das ist die junge Redaktion beim SWR, also die junge Welle, würde man wahrscheinlich auch sagen. Und die hatten damals eine halbstündige Fernsehsendung, wo man damals war ich 21, einfach hingehen konnte. Da habe ich ein Praktikum gemacht, 3 Monate lang, und ich habe einfach Beiträge machen dürfen. Ich habe ein Kamerateam gekriegt, ein Thema, und durfte mich austoben. Und das Praktikum lief gut, daraufhin wurde ich freier Mitarbeiter und bin dann über Jahre einfach Redaktionsmitglied bei Das Ding TV gewesen und habe zu verschiedensten Themen hinter der Kamera redaktionell verantwortend Beiträge gemacht, so zwischen 3 und 8 Minuten Stücke. Und dann irgendwann hatte ich die Möglichkeit, als Reporter vor die Kamera zu gehen und von so einem Musikfestival zu reportieren. Das habe ich gemacht. Und da habe ich mich nicht blöd angestellt und durfte daraufhin öfter vor die Kamera. Das war dann so ab 2010 oder so. Und in dem Zeitraum bin ich dann auch von Münster nach Berlin gezogen und bin an die Filmuni gegangen und habe nebenher immer noch so oft es geht für das Ding gearbeitet. Da kommt dann aber auch noch der dritte Medienpfad ins Spiel, weil an der Filmuni habe ich meine Leidenschaft für Filmfestivals entdeckt und habe bei der Berlinale angefangen zu arbeiten und so und habe in dem Zeitraum eigentlich so ein bisschen gedacht, jetzt, glaube ich, lasse ich das einfach bleiben mit dem Fernsehen, weil Filmfestivals sind ja viel cooler. Und für das Ding hatte ich zu dem Zeitpunkt die Kinorubrik geleitet, habe also wöchentlich Filmkritiken vor der Kamera ja beschrieben oder durfte Pressevorführungen gucken, neue Filme gucken und die dann rezensieren. War also jede Woche vor der Kamera für die Fernsehsendung, habe gleichzeitig bei der Berlinale angefangen und mich eigentlich entschieden, das mit dem Fernsehen nach dem Studium sein zu lassen. Und dann kam ein Anruf von der Redaktion, die mit mir jetzt Checker macht. Und die haben gesagt, ey, wir haben dich im Fernsehen gesehen, eben bei das Ding TV. Willst du bei einem Casting für eine Kindersendung mitmachen? Und da dachte ich so, ja, also ich habe noch nie ein Casting gemacht. Das ist bestimmt eine spannende Erfahrung. Ich mach da einfach mit. Und das war wirklich auch mein Mindset. Also ich bin da nicht hin und dachte, ich will das unbedingt machen, sondern ich wollte einfach nur mal ein Casting erleben. Und mit der Einstellung bin ich da reingegangen. Und ich glaube, deshalb war ich sehr entspannt und wurde dann Checker Tobi und habe das Studium später fertig gemacht und habe Berlin verlassen und Berlinale nicht erstmal weitergemacht, sondern bin nach München gezogen, habe Checker gemacht und das mache ich seitdem immer noch.
Ist ja witzig. Okay, das heißt, das ganze Thema Kinder und Kinderfernsehen hat dich eigentlich vorher gar nicht so richtig beschäftigt oder interessiert, sondern ja, ist dann da schon, so losgegangen.
Ja, Kinder schon. Ich habe im Soziologiestudium meinen Master auch über Integration und Kinder und Jugendliche gemacht. Mhm. Ich habe auch als Jugendlicher schon Kinderturngruppen trainiert und Kinder und Jugend war schon immer irgendwie da, aber es war nie so, dass ich dachte, das ist meine Welt, da will ich rein. Da bin ich wirklich reingestolpert und das ist komplett zufällig passiert. Ja.
Jetzt müsste man ja wahrscheinlich eher die Redaktion, die damals dieses Casting veranstaltet hat, fragen, was denn eigentlich die Auswahlkriterien sind, damit man Checker Tobi wird. Aber weiß ich, kannst du auch was darüber sagen? Worauf haben die denn so geguckt? Was muss man da mitbringen, wenn man so eine Rolle ausfüllen soll oder will?
Also ich habe ja mittlerweile, seitdem sind Checker Julian und Checkerin Marina dazugekommen und deren Auswahlprozesse habe ich natürlich mit begleitet. Und ich weiß natürlich auch, dass diese vielbeschworene, und ich kann das ja als ich selbst gar nicht so richtig erklären, was das genau ist, aber diese vielbeschworene Authentizität, glaube ich, hat die Leute irgendwie begeistert. Ich glaube auch immer noch, dass das daher kommt, dass ich halt mit dieser Einstellung in das Casting gegangen bin, ja, ich mach mal, wurscht, fahr zurück nach Berlin und habe ein Casting gemacht. Aber ich war halt einfach ich selbst und habe nicht versucht, der Kinderonkel zu sein, sondern habe einfach, das Casting war im Ziegenstall, habe einfach eine Reportage über Ziegen gemacht, wie es mir eingefallen ist. Und das kam gut an. Und ich glaube, ansonsten, klar, wenn man halt irgendwie Menschen mag und Lust hat auf Menschen und an Menschen interessiert ist und überhaupt an der Welt interessiert ist, dann sind das durchaus auch sehr wichtige Voraussetzungen für so eine Kinderreporter-Rolle, wenn es um eine Wissenssendung geht, natürlich.
Ja, ja, klar, da wird es wahrscheinlich nicht den festen Regelkatalog geben, den man irgendwie so abhaken kann und dann weiß man, ob es passt oder nicht, ne? Ja, 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 genau. Ja, wenn man sich jetzt nochmal so vor Augen führt, was du in dieser Rolle so machst und schon gemacht hast, ne, da kommt ja echt einiges zusammen. Also ich versuche das mal irgendwie mehr oder weniger umfassend zusammenzufassen. Checker Tobi, wie gesagt, so als das Kernformat machst du schon seit 2013, also jetzt seit über 10 Jahren im Grunde genommen. 170 Folgen sind inzwischen schon zusammengekommen, ne, wenn ich richtig gesehen habe. Diverse Preise hast du dafür auch schon abgeräumt. Daraus erwachsen sind dann aber auch nochmal andere Formate. Checkperimente zum Beispiel gibt es noch, ne, sind auch schon über 60 Folgen zu entstanden. Es gibt die Checker Webshow, es gibt nochmal Checker XXL und dann gibt es auch nochmal Checker Reportagen und so. Also es sind so sehr viele Nebenformate quasi dazu nochmal entstanden. Dann gibt's aber auch nochmal 2 Kinofilme, die du gemacht hast. Checker Tobi und Die Reise zu den fliegenden Flüssen ist der jüngste, ne? Der ist letztes Jahr ins Kino gekommen, war einer der erfolgreichsten Kinofilme 2023 mit über 1 Million Zuschauer. Kann man an dieser Stelle ja ruhig auch nochmal erwähnen. Und 2019 schon hast du Checker Tobi und Das Geheimnis unseres Planeten gemacht. Das sind beide auch ein bisschen ähnlich angelegt, diese Filme, ne? So als Mockumentary, also so eine Mischung aus Dokumentarfilm und so Spielfilmszenen. Und damit hört es aber ja auch nicht auf. Also du bedienst auch noch einige andere Medienformate. Du bist Autor oder Mitherausgeber auch diverser Bücher, habe ich nochmal gesehen. Es gibt ein Kochbuch von dir und dann auch nochmal so Bücher zu so verschiedenen Checker-Schwerpunktthemen. Du machst auch noch einen Podcast, den Checkpot, gibt es auch schon über 90 Episoden von. Du moderierst nebenbei auch noch die Quizshow, die beste Klasse Deutschlands und so. Also es ist echt ganz schön umfassend, was du einfach nur in dieser Rolle Checker Tobi so machst. Da könnte man zu jedem einzelnen dieser Formate sicherlich nochmal sehr, sehr weit in die Tiefe gehen. Das ersparen wir uns an dieser Stelle heute mal, weil mich würden wirklich ein bisschen mehr diese Grundsatzfragen dahinter nochmal interessieren. Und die erste Frage, die ich an der Stelle erstmal an dich hätte, wäre die, was macht denn deiner Ansicht nach eigentlich den Erfolg dieser Figur Checker Tobi aus? Warum fahren Kinder da so drauf ab?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde, wenn du das so aufzählst, dann klingt das ja alles irgendwie so wirklich nach einer massiven Stange von Dingen.
Ja, ist es ja auch. Es ist super viel, wirklich.
Total, ja. Aber das ist wahrscheinlich auch dann Teil oder schon Teil der Antwort auf deine Frage. Das ist ja alles sehr organisch gewachsen. Also es ist ja nicht so, dass wir uns vorgenommen haben, so, und jetzt machen wir 170 Folgen, sondern ich kam dahin, Checker Jan hatte seine Staffel nur halb fertig gemacht und ich habe übernommen. Und der Auftrag war, mach jetzt mal 14 Folgen und dann gucken wir mal weiter. Mhm. Und dann kam die nächste Staffel dazu und dann noch eine und dann das erste Nebenformat und dann die Idee für den Podcast und so und dann den Kinofilm. Das ist halt alles einfach irgendwie über die Jahre organisch gewachsen, wahrscheinlich weil alle gemerkt haben, Sender, Produktionsfirma, die Leute da draußen, dass das gut ankommt und dass die Kinder das gerne gucken. Und was jetzt das wirkliche Geheimnis ist, das ist natürlich sehr schwer zu sagen. Ich glaube, es ist eine Mischung aus all den Eigenschaften, die ich gerade schon mal aufgezählt habe, was man so mitbringen muss, wenn man Checker werden möchte. Ich glaube, die Kinder merken, dass ich sie ernst nehme und auch mein Gegenüber ernst nehme. Also ich bin ja nicht jemand, der irgendwie beim Zuckercheck den Zuckerrübenbauern trifft und wenn die Kamera aus ist, dann wende ich mich in mein Handy, sondern ich bin interessiert an den Leuten da draußen. Und ich glaube, das muss man auch sein und das spürt man dann vielleicht auch einfach. Dann nehme ich mich selbst nicht so ernst. Das ist sicher auch wichtig, weil die Kinder dann immer mit mir über mich lachen können und weil ich das auch selbst tue. Auch noch, glaube ich, ganz wichtig. Wir versuchen sowieso immer in den Sendungen viel mit Humor zu arbeiten. Auch die ernsten Themen haben immer Entlastungsmomente. Wir versuchen immer irgendwie auch witzig zu sein, wenn sich's nicht aufdrängt. Und wir machen dabei auch einen Humor, der uns selbst gefällt. Auch das ist, glaube ich, wichtig. Wir denken nicht, was finden Kinder lustig, sondern was finden wir witzig. Manche Witze sind wahrscheinlich viel zu aufwendig ausgedacht und kein Kind lacht drüber, aber wir lieben es halt. Und das ist wahrscheinlich dann auch noch das nächste Geheimnis, sage ich mal. Die Redaktion, die Leute, die diese Sendung machen, die machen die teilweise schon seit 13 Jahren. Also schon bevor ich dabei war, haben die Checker Jan miterfunden und gemacht und so. Mhm. Also wir sind eine Gruppe von Freunden, die seit langen Jahren zusammenarbeiten und Kinderfernsehen machen und alle lieben, was wir tun. Und dann als letztes vielleicht noch, das ganz grundlegende Konzept der Sendung ist einfach extrem schlau, finde ich. Die Sendung heißt schon mal wie der Host. Das heißt, die Identifikation ist von Anfang an schon mal gegeben. Dann fangen wir mit so einem Song an, jede Sendung, der auch schon mal sagt, hier, guck mal, so ist der Typ. Und alle Kinder wissen schon, der ist also neugierig und auch cool, aber auch ein bisschen tollpatschig und so. Und dann, finde ich, ist auch die Strukturierung mit hier drei Checker-Fragen, eine klare Antwort, zwischendrin irgendwie Überleitungen, ist einfach sehr, sehr gut ausgedacht worden von ein paar schlauen Leuten vor vielen Jahren. Und es sind wahrscheinlich alles so Zutaten und die kommen zusammen und dann funktioniert das.
Ja, es sind sicherlich sehr viele verschiedene Parameter. Ne? Ich gehe mal auf die Authentizität, die du eben angesprochen hast, schon mal nochmal ein und damit nochmal auf dich als Tobi. Mhm. Also die Sendung trägt deinen Namen, genau, aber es ist ja trotzdem auch irgendwie ein Stück weit eine Kunstfigur. Also wie viel hast du denn als Tobi Krell mit Checker Tobi eigentlich zu tun? Was habt ihr gemeinsam? Wo gibt's vielleicht auch Unterschiede?
Oh ja, die Frage wird zunehmend schwieriger zu beantworten, merke ich.
Ja, das glaube ich, ja.
Weil ich bin 38, ich mache das seit 11 Jahren. Das heißt, fast schon ein Drittel, auf jeden Fall mehr als ein Viertel meines gesamten Lebens bin ich diese Kunstfigur und die Kunstfigur bin ich. Also, ne, das geht ja auch in zwei Richtungen. Und tatsächlich habe ich noch nie mich verstellt vor der Kamera, weil ich dachte, wir machen das ja für Kinder. Sondern ich bin halt einfach so. Und weil mich auch nie irgendwie im Prozess dieser Entwicklung des Formats, als es dann von Checker Jan zu Checker Tobi wurde, weil niemand gesagt hat, du musst das aber so machen, wurde ich ja auch darin bestärkt, einfach so zu sein, wie ich bin. Und weil ich wahrscheinlich auch vorher schon die Erfahrung auch so ein bisschen vor der Kamera gesammelt habe, hatte ich jetzt auch nie so diesen verkopften Gedanken von, wie wirke ich jetzt oder so, sondern ich habe einfach halt gemacht und habe mich wohlgefühlt. Und auch da spielt wirklich eine wichtige Rolle, dass die Kolleginnen und Kollegen schon so lange das mit mir machen. Also mit dem Kameramann dem Hansi, Hans-Florian Hopfner, macht seit allen Jahren, all die ganzen Folgen, habe ich wahrscheinlich mehr Zeit verbracht, als wir jeweils mit unseren Familien oder so. Das ist einfach, also ich mir ist nichts unangenehm vor ihm oder so. Wir sind ja irgendwie schon so lange zusammen, dass auch das dazu beiträgt, dass ich einfach sein kann, wie ich bin, ohne mich fragen zu müssen, wie geht's mir gerade, wie finden die Leute das? Ich fühle mich einfach wohl. Und ich glaube, das sind alles auch wiederum Zutaten, die irgendwie dafür sorgen, dass ich so sein kann, wie ich wirklich bin. Hm. Das glaube ich, ich weiß nicht, woran, aber ich glaube, man merkt es halt einfach. Die Kinder merken das auch, dass ich eben nicht so eine Kinderonkel- oder Lehrersprache aufsetze oder so rede, als wären alle 3 Jahre alt oder sowas, sondern halt einfach so rede, wie ich rede. Ja.
Ja, das würde ich unbedingt unterschreiben, ganz klar. Also ich meine, es gibt ja doch auch ein paar Figuren im Fernsehen, weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber in die Kindermusik beschäftigt mich zum Beispiel auch sehr stark. Da würde ich sagen, gibt es eine ganze Menge Figuren, die wahnsinnig unauthentisch sind in Bezug auf ihre Zielgruppe. Und da kann man natürlich schon Unterschiede ausmachen. Ne?
Ja.
Als ich gestern den Film gesehen habe, ne, Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen, da gab es eine Szene ziemlich am Ende, wenn ihr im Regenwald seid und auf diesen hohen Turm steigt.
Mhm.
Es gibt selten Momente, wo ich beim Film nicht hingucken kann, aber da konnte ich nicht gut hingucken, weil ich habe tierisch Höhenangst und konnte das echt nur sehr, sehr schwer ertragen. Ich habe mich dann gefragt, als ich das gesehen habe, gab es eigentlich mal während dieser vielen Dreharbeiten, die du schon gemacht hast, auch mal Situationen, wo du echt an deine Grenzen gebracht wurdest oder vielleicht sogar auch überfordert warst? Sei es jetzt Höhenangst oder auch ganz andere Sachen, vielleicht auch inhaltlicher Art oder so. Kommt sowas mal vor?
Klar. Also Höhenangst hatte ich tatsächlich vor 10 Jahren auch noch. Und dann haben wir uns so viele Checker-Sendungen in der Höhe ausgedacht, dass ich die über die Jahre irgendwie verloren habe, diese Höhenangst.
Ja.
Ich habe aber zum Beispiel mich nicht getraut, vom 10er zu springen im Schwimmbad-Check. Der ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Aber das war mir zu krass irgendwie. Das ging nicht. Ich habe es mir vorher vorgenommen, ich wollte gern, aber ging irgendwie nicht. Bungee gesprungen und Fallschirm gesprungen bin ich dann trotzdem irgendwann, weil sich das so bei Sendungen angeboten hat. Ja, und richtig an meine Grenzen gekommen bin ich bei dem ersten Film beim Tauchen, weil dieses Wasser um mich rum und die Tiefe und die Atmung und die Luft und so, das hat mir viel abgefordert. Ich kann das auch nicht gut machen mit diesem Druckausgleich. Also da hatte ich wirklich großen Respekt, habe mich immer sicher gefühlt, weil wir tolles Tauchteam dabei hatten. Aber da im offenen Meer irgendwo in Tasmanien, im Pazifik, in so eine Höhle reinzutauchen und da unten irgendwelche wilden Tiere, also tolle Unterwasserlebewesen, aber trotzdem zu treffen, das war mit das Aufregendste, auch über einen längeren Zeitraum, was ich so gemacht habe, weil ich dafür extra einen Tauchschein gemacht habe und so. Das hat mir doch einiges abgefordert. Aber ich bin halt auch daran, wie an so vielen anderen Sachen im Laufe der Jahre, gewachsen. Und es ist ja auch, manchmal tut es ja gut, seine eigenen Grenzen kennenzulernen. Und das darf ich beruflich machen. Das ist ja gar nicht so schlecht.
Ja, du scheinst wirklich nicht so wahnsinnig viel Scheu zu haben, auch vor konkreten Themen. Ich bin auf eine Folge gestoßen, da hast du privat eine Stammzellenspende gemacht und auch daraus dann ein Checker-Tobi-Format gemacht. Es geht um das Thema Krebs, um das Thema Tod, Krankheit und so. Das sind ja schon eher erstmal die schweren Themen, sich überhaupt dazu zu entscheiden, das in der Sendung zu behandeln und es dann auch noch so mit so einem sehr persönlichen, mit einer sehr persönlichen Entscheidung zu verknüpfen, ist ja schon speziell. Also, wie ist denn das in solchen Fällen?
Also, dass ich bei der DKMS angemeldet war, das hatte gar nichts mit der Sendung zu tun, sondern da bin ich einer lieben Freundin für dankbar, die mich da irgendwann einfach quasi angemeldet hat, aber auch schon vor 10 Jahren wirklich. Und dann habe ich irgendwann diesen Anruf gekriegt und habe gedacht, natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, einem Menschen zu helfen, dann möchte ich das natürlich unbedingt machen, einfach nur als Tobias Krell. Wir hatten aber den Krebs-Check schon seit Jahren auf dem Schirm. Ich finde es total wichtig, auch solche Themen für die Kinder zu bearbeiten. Und dann war das einfach so ein Anlass. Dann haben wir der Redaktion beim Bayerischen Rundfunk gesagt, hey, ich mache jetzt diese Stammzellspende, wir würden das gerne drehen und irgendwie als Anlass nehmen. Und wenn es nur ein Mini-Element dieser Sendung ist und endlich diesen Krebs-Check machen, bitte bestätigt uns, dass wir den Krebs-Check drehen dürfen. Und dann haben sie natürlich gesagt, ja, voll gerne. Und dann habe ich diese Spende gemacht und wurde dabei einfach erstmal begleitet. Und dann hat es auch noch ein paar Jahre gedauert, weil dann Corona kam, bis wir wieder in Krankenhäusern drehen durften und so, bis wir diese Sendung gemacht haben. Aber ich finde das eigentlich total schön. Also natürlich ist Checker Tobi eine Figur, für die wir Moderationen schreiben und so weiter. Aber du hast ja gerade selbst schon angesprochen, es steckt ja so viel von mir selbst mit da drin. Und ja, ich finde, je mehr Gelegenheiten sich bieten, den Tobi von hinter der Kamera auch vor die Kamera zu bringen und nicht nur als Checker Tobi Sachen rausfinden zu lassen, desto besser. Also mir macht es auch Spaß. Und ja, das bot sich so an und dann war ich froh, dass wir das machen konnten. Und auf den Krebs-Check bin ich zugegebenermaßen auch sehr stolz. Also das ist eine der Sendungen, die ich im Laufe dieser 11 Jahre gemacht habe, wo ich wirklich denke, cool, da machen wir was Wichtiges, das ist nachhaltig, das ist toll. Und das sagt auch das Feedback der Eltern und darüber freue ich mich sehr.
Ja, du hast in irgendeinem Interview mal darüber gesprochen, da hast du deine eigene Redaktion als eine etwas politisierte Redaktion auch bezeichnet. Du hast ja selber auch Politik studiert, haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Ja. Und die Auswahl eurer Themen macht das ja auch sehr deutlich. Also das Thema Krebs ist jetzt in dem Sinne sicherlich kein politisches, aber ihr greift halt ganz grundsätzlich nicht nur unterhaltende Alltagsthemen auf, sondern eben auch ernstere. Das Thema Klimawandel in vielen verschiedenen Facetten taucht so auf. Das Thema Integration und Migration oder eben auch so politische Themen, ne? Jetzt so die Europawahl oder auch zum Grundgesetz habt ihr was gemacht. Würdest du deine Arbeit im weitesten Sinne auch als eine politische Arbeit bezeichnen vor diesem Hintergrund oder geht das ein bisschen weit?
Nee, würde ich mit Abstrichen aber schon tun. Also alleine die Tatsache, glaube ich, dass wir Kinder bilden, macht unsere Arbeit ja schon mal per se politisch, weil das sind die Bürger von morgen. Das sind auch jetzt schon Bürger und Bürgerinnen, die aber keine Stimme haben. Umso wichtiger, dass wir denen sagen, ihr habt eine Stimme, ihr werdet gehört. Es gibt Leute, die für euch da sind. Und irgendwann seid ihr, und dann gehen wir direkt ins Politische, seid ihr wahlberechtigt. Und das bedeutet übrigens XY und das ist auch ein Privileg und das bedeutet Demokratie und so. Also ich glaube, sobald man sich um die Belange der Jüngsten in der Gesellschaft kümmert, macht man ja schon ein bisschen politische Arbeit. Zumindest Demokratieerziehung gehört auf jeden Fall schon dazu. Und dass unsere Redaktion politisiert ist, damit meine ich vor allem, glaube ich, dass wir alle politisch interessierte Menschen sind. Muss man wahrscheinlich auch sein, wenn man so eine Kindersendung macht, weil wir ja irgendwie uns, also nicht nur ich, sondern halt die ganze Redaktion, wir begeistern uns ja für jedes mögliche Thema. Und dafür muss man ja eine aufgeschlossene, neugierige Person sein, die mit offenen Augen durch die Welt geht. Und das sind wir alle und das sind wir eben nicht nur auf Pflanzen und Tiere und die Alltagsdinge da draußen, sondern eben auch bezogen auf das, was in unserer Gesellschaft politisch passiert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir, also auf keinen Fall sagen, dass wir irgendeine Art von politischer Agenda haben, niemals. Aber was wir schon machen wollen, ist Kindern und Jugendlichen und auch gerne deren Eltern, weil wir machen ja Erklärfernsehen, einfach zu erklären, was ist, warum es so ist und was die damit zu tun haben. Mhm. Das finde ich ist politisch, ja.
Und wie erlebst du Kinder dann im Umgang mit diesen Themen? Also ich könnte da gut andocken, sind die eher überfordert, haben die manchmal Fragezeichen vor den Augen, wie auch immer. Wie erlebst du das so?
Also ich glaube, dass diese Sendung, also ich weiß, dass wir viel auch von Lehrkräften im Unterricht genutzt werden mit unserer Sendung. Und ich höre und bekomme von ganz vielen Lehrkräften mit, dass sie sich gerade für solche Themen, die ein bisschen komplexer sind und so, total dankbar zeigen, weil es einfach eine wunderbare Ergänzung ist zum Unterricht. Oder von mir aus eine kleine Belohnung, wenn man eh das Thema Demokratie hatte, dann guckt man danach noch den Demokratie-Check oder wie auch immer. Oder es geht um Europa, dann gibt es einen Europa-Check. Also da kriege ich mit, dass das auch als Unterrichtsergänzung sehr dankend angenommen wird. Und ich glaube, es gibt immer Folgen, wo die Jüngeren vielleicht noch nicht bei jedem Moment in so einer Sendung mitkommen. Und umgekehrt vielleicht auch Momente, wo die 12-Jährigen schon sagen, ja, das weiß ich doch alles längst. Also ich glaube, es wäre auch ganz falsch, immer den Anspruch zu haben, dass man mit jeder Sendung und jedem Thema zu jedem Zeitpunkt alle mitnimmt. Also bezogen auf deine Frage, haben manchmal die Kinder auch Fragezeichen vor den Augen? Ich glaube, wahrscheinlich schon. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wenn man das so macht, dass es zu keinem Zeitpunkt den Kindern Angst macht oder die Irritation so groß wird, dass sie sich überfordert fühlen, dann glaube ich, ist es manchmal total okay, von Dingen zu sprechen, die manche Kinder noch nicht verstehen können, die sie aber dann schon mal gehört haben. Und es gibt, wir sind ja auch nicht mit dem Anspruch da, die Kinder und Jugendlichen zu erziehen oder so, sondern es gibt ja Elternhäuser, es gibt Schulen, es gibt so viel andere Umfelder. Aber da kann so eine Diskussion ja auch weitergehen. Also wenn ein 5-Jähriger seiner Mutter sagt, ich weiß jetzt, was Demokratie ist und sie dann anfängt, mit ihm darüber zu sprechen und irgendwie, dann finde ich, haben wir ja schon ganz viel geschafft. Ja, und das ist auch übrigens, ohne jetzt das Thema wechseln zu wollen, aber auch bei dem Programm, das wir fürs Filmfest machen, immer so ein bisschen unser Anspruch, die Kinder niemals zu unterfordern, sondern lieber ein bisschen auch zu fordern und zu fördern. Und eine gut gesetzte Überforderung, die man danach miteinander bespricht, glaube ich, lässt Kinder unglaublich wachsen.
Ja, ja, das ist sicherlich immer diese Gratwanderung, ne, zwischen Unterforderung und Überforderung, da das richtige Mittelmaß zu finden. Aber würde ich auch immer sagen, dann lieber ein bisschen zur Überforderung ausschlagen, als umgekehrt Kindern zu wenig zuzutrauen und zuzumuten. Ne? Ist genau. Auch, könnte man fast sagen, so ein Tenor in diesen Gesprächen, die ich hier immer wieder so führe. Ja. Ich glaube, Menschen, die sich damit so beschäftigen, die sind sich da alle sehr einig, würde ich mal behaupten. Ja. Voll. Ich wage jetzt mal eine kleine Provokation.
Bitte.
Wenn ich Checker Tobi einfach mal so ganz platt als Mainstream-Fernsehen bezeichnen würde, empfindest du das als eine Art von Beleidigung oder ist das eine Bezeichnung, die du eigentlich vielleicht sogar auch ganz cool findest? Was verbindest du mit diesem Begriff?
Mit Mainstream?
Mhm.
Gute Frage. Habe ich mir noch nie Gedanken zu gemacht. Ich würde mal denken, dass wir wahrscheinlich auf jeden Fall irgendwie eine Art von Mainstream-Fernsehen sind, schon allein durch unsere Reichweite. Also ganz viele Leute in Deutschland kennen diese Sendung, Elternhäuser auch. Und damit sind wir sicherlich nicht das edgy, arty Kinderfernsehen, das irgendwo am Rand stattfindet und ein paar einzelne Leute vielleicht total begeistert oder auch abstößt, sondern da sind wir wahrscheinlich schon breit genug aufgestellt, um einer großen Gruppe von Menschen zu gefallen oder die zu begeistern. Und ich weiß nicht, ob das dann die Definition von Mainstream ist, aber wenn es das ist, dann sind wir das wahrscheinlich. Ich empfinde jetzt Mainstream aber auch nicht als einen durchweg negativen Begriff. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich Sachen zu trauen und auch in so einer Sendung mal mutig zu sein und dann doch edgy zu sein, um das Wort wieder zu benutzen. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, du disst mich, wenn du sagst, wir sind Mainstream. Ich hätte es aber auch selbst nicht gewählt. Ich würde jetzt nicht sagen, wir machen eine Mainstream-Sendung. Aber ja, irgendwie so, irgendwo so, glaube ich, würde ich das verorten. Wie kommst du drauf oder wie kommt dir der Begriff in den Kopf?
Naja, also weil gerade bei, da kommen wir jetzt gleich drauf, wenn wir auch nochmal über das Festival sprechen, aber wenn man auf Medienangebote für Kinder schaut, dass oft so eine Grenze ist, die da gezogen wird, es gibt einmal das, was so die Massen bedient und was dann so ne, mit dem Begriff Family Entertainment und so auch ganz oft gelabelt wird und dann gibt es da das anspruchsvolle Kinderprogramm, als wenn das so zwei verschiedene Welten wären, die so nebeneinander existieren und ich frage mich immer, ob es nicht doch auch einfach beides zugleich sein kann, ja?
Also, total,
ja. Und der Begriff Mainstream, ja, ist dann eben so ein bisschen das Label, das dann oft in meinem Verständnis zumindest eher so negativ konnotiert ist. Aber das sollte jetzt auf gar keinen Fall irgendeine Unterstellung sein, sondern mich hat einfach dein Blick darauf mal so interessiert.
Nee, aber genau, weil du es sagst. Also ich meine, wir haben mit unserem zweiten Film jetzt da wirklich über 1 Million Zuschauer. Damit sind wir auf jeden Fall irgendwie im Mainstream angekommen. Und trotzdem ist es ein anspruchsvoller Film, der zwei komplett verschiedene Filmformen, das Dokumentarische und das Szenische, vermengt, der auf komplexe Art und Weise eine Fernsehfigur nimmt und sie versucht, in so einen Kinokosmos zu überführen. Und ich meine, wir erklären Familien und kleinen Kindern die komplexen Zusammenhänge der Klimakrise. Also das ist schon anspruchsvoll, aber es ist trotzdem Mainstream. Irgendwie interessant. Ja, muss ich noch mal länger drüber nachdenken, aber es ist ein interessanter Punkt, der mit uns bestimmt zu tun hat, ja.
Ja, schön, wenn ich dich zum Nachdenken anregen kann mit diesem Gespräch, freut mich das. Gut, bewegen wir uns mal ein bisschen weg von Checker Tobi und dann schauen wir jetzt mal noch mal ein bisschen auf deine Arbeit als Programmleiter beim Cinekindl. Früher war es das Kinderfilmfest München. Ich glaube, dieses Jahr zum ersten Mal, ne, trägt die Sektion offiziell das Label Cinekindl. Genau. Da machst du eben die Programmleitung seit 2021, auch nicht allein, sondern zusammen mit Tobias Obermeier, ne, wenn ich richtig im Bilde bin. Ihr macht das in der Co-Leitung, genau. Die erste Frage, die ich natürlich loswerden muss, nachdem ich eben schon mal aufgezählt habe, was du als Checker Tobi eigentlich alles so machst. Ne? Ist dir dann immer noch langweilig, dass du denkst, oh, ich habe auch noch Zeit, noch so eine Programmleitung für so ein Filmfestival zu machen? Was um alles in der Welt hat dich denn daran gereizt, jetzt auch noch das zu machen zusätzlich?
Also gereizt hat mich das, weil ich eben so Filme und Kino liebe und weil ich irgendwann, bevor ich zum Checker wurde, über die genannten Zufälle eigentlich auch meine Liebe für Filmfestivals und Festivalkultur entdeckt habe. Und auch während ich Checker Tobi war, immer parallel noch für manche Festivals einfach als Moderator gearbeitet habe, um so Filmgespräche zu machen oder Preisverleihungen oder so. Genau. Und dann kam der Christoph Gröner, der mittlerweile ja auch der künstlerische Leiter des Filmfest München ist, auf mich zu. Den kenne ich schon seit vielen Jahren über andere Festivals und hat mich einfach gefragt, ob ich Lust habe, das zu machen. Und dann habe ich ihm auch gleich gesagt, dass mich das unglaublich reizt, dass ich aber ja schon einen Job habe und dass ich das auf keinen Fall alleine stemmen kann. Und das hat er auch total eingesehen und so kam auch diese Co-Leitung zustande. Das muss ich an der Stelle einmal ganz klar sagen. Wenn ich alleine neben dem, was ich eh schon mache, versuchen würde, so eine Programmreihe aufzustellen, das würde kolossal scheitern. Also der Tobi Obermeier, der macht das, ne? Also der macht das ganze Operative. Da steckt so viel Orga dahinter, so viel auch künstlerischer Ideenreichtum. Das kommt schon sehr viel von ihm. Aber deshalb ist es auch toll, dass wir halt so ein super Team sind zu zweit. Und du hast natürlich schon recht, es ist einfach auch nochmal ein extra Arbeit obendrauf. Und im Laufe der Jahre, auch seit ich das Filmfest mache, ist die restliche Arbeit drumherum fürs Fernsehen auch eher mehr geworden als weniger. Also es ist schon auch nochmal so eine extra Belastung, aber eben auch eine, die mir jetzt in den Jahren total viel Spaß gemacht hat und mir auch viel gibt. Und dass ich jetzt dann quasi so auf Kinderfilm auch noch irgendwie so ein bisschen einen besonderen oder einen extra Blick werfen kann, finde ich auch total schön. Ja, so kam das und genau, langweilig war mir nicht, aber ich fand die Herausforderung toll und liebe es, das zu machen.
Dann lass uns mal als erstes vielleicht einen kleinen Werbeblock für das Festival einschieben. Es startet am 28. Juni, also in wenigen Tagen. Was erwartet denn das junge Publikum bei einem Kinderfilmfestival im Rahmen des Filmfest München? Gibt es so ein paar Highlights möglicherweise, die du rauspicken kannst?
Total gerne, ja. Vielen Dank für diesen Werbeblock. Also wir haben immer den Anspruch, unser Programm besteht aus 7, 8 Langfilmen und einem Kurzfilmprogramm. Und das ist nicht viel, vor allem, weil das Publikum ja sehr divers ist. Wir versuchen also mit diesen 2 Handvoll Filmen die 4-Jährigen anzusprechen, aber auch für die 14-Jährigen was dabei zu haben. Wir wollen dokumentarische Sachen zeigen, aber auch Spielfilme, Animationsfilme, kurze Form und lange Form. Also wir versuchen so ein bisschen die Vielfalt von Film und Kino abzubilden. Dabei, wenn möglich, immer irgendwas zu haben, was ich jetzt auch mal als Mainstream bezeichnen würde. Also so einen großen Kinderblockbuster vielleicht dabei zu haben, aber eben auch kleine Filme zu entdecken. Und dann ist unser Anspruch hauptsächlich, weil wir sind hier in München, also das Münchner Publikum mit unseren Filmen für Kino zu begeistern. Das kann man vielleicht als Überschrift drüber schreiben. Wir haben Lust, Kinder und Jugendliche und deren Eltern für diesen Ort auch Kino zu begeistern, wo das Licht ausgeht und wo vorne eine Leinwand ist und das gemeinsame Filme sehen und Filme erleben, für das junge Publikum hier möglich zu machen. Und dann eben Filme zu zeigen, die man jetzt nicht so einfach im Kino auch gucken kann, sondern halt ein bisschen wirklich zu kuratieren. Das ist vielleicht so das, was wir vorhaben. Und dieses Jahr zum Beispiel, um mal einen Film zu nennen, eröffnen wir sogar mit einem Dokumentarfilm, der heißt Sister Queens und ist ein ganz toller Film, der über 4 Jahre 3 Mädchen im Berliner Wedding begleitet, die dort bei so einem Rap-Projekt für Mädchen mitmachen. Und die werden von Kindern zu Jugendlichen im Laufe des Films. Die Pandemie kommt dazwischen. Und es ist so, haben wir gerade schon mal kurz berührt, Kinder und Jugendliche haben so selten eine Plattform, wo ihnen zugehört wird. Und dieser Film gibt denen einfach diesen Raum. Und wir kriegen mit, wie schlau und stark diese Mädchen sind oder diese Jugendlichen dann irgendwann sind. Und es ist ganz toll und macht unglaublich viel Mut und Kraft und Hoffnung für die Generation, die da kommt. Und ganz fein beobachtetes Porträt, ein ganz, ganz toller Film von Clara Stella Hünecke. Unbedingt empfehlenswert. Sister Queen. Ja.
Schön, dann haben wir schon mal einen Highlight rausgepickt. Es ist ein Programm für Kinder. Der größte Teil des Festivals richtet sich aber eigentlich eher an Erwachsene. Dieser Podcast richtet sich ja auch an Erwachsene. Ja. Dann machen wir Teil 2 des Werbeblocks. Erklär doch mal aus deiner Perspektive als Programmmacher eines Filmfestivals für Kinder, was auch eigentlich Erwachsene aus einem guten Kinderfilm mitnehmen können. Warum sollten denn auch Erwachsene sich solche Filme ruhig mal angucken?
Ja, das ist tatsächlich auch der Grundgedanke, den Tobi Obermeier und ich, als wir das übernommen haben, an dieses ganze Programm gestellt haben. Deshalb haben wir es jetzt auch in Cinekindle umbenannt, um es noch stärker als Teil des Festivals verständlich zu machen. Wir sind eine Sektion des Festivals schon immer, aber als das noch Kinderfilmfest hieß, war der Eindruck, glaube ich, ganz oft, ach, ihr seid auch gleichzeitig zum Filmfest. Nein, nein, wir sind Teil des Filmfests. Und die ganzen erwachsenen Branchenbesucher, die zum Filmfest München kommen, die sollen unbedingt auch mitkriegen, dass es Filme für ein junges Publikum gibt, weil es dort so viel zu entdecken gibt, weil es dort aufregende Formen gibt, weil junge Filmschaffende, die für ein junges Publikum Sachen machen, oft nochmal anders erzählen, als die großen Meister das tun, die schon 5, 6, 7, 8 Filme auf dem Buckel haben. Und das ist ja eigentlich vielleicht das Einzige, was alle unsere Filme verbindet, in unserem Kinder- und Jugendprogramm bei Cinekindle, dass die Protagonistinnen, die Kinder vor der Kamera, dass die jung sind. Aber warum sollte man sich als Erwachsener nicht für junge Geschichten interessieren? Also unbedingt sogar. Ich meine, das sind ja die Kinder, die wir jetzt gerade entweder als Eltern oder als einfach Mitbürger und Mitbürgerinnen erleben. Und deren Geschichten zu erzählen und denen diese Plattform zu geben, das finde ich unglaublich wichtig. Und so gibt's bei uns jetzt zum Beispiel einen kleinen Film, der indigenes Leben in Peru erzählt. Den könnte man genauso auch einfach in ein erwachsenes Arthouse-Programm setzen, in eine andere Sektion. Er läuft aber bei uns, weil wir auch den Kindern die Möglichkeit geben wollen, sowas zu sehen, Leben in anderen, ganz anderen Lebensumständen kennenzulernen. Und das ist das, was uns vorschwebt. Und deswegen sollten alle, die gerade zuhören, zum Filmfest München kommen und sich das Programm des Cinekindle angucken.
Sehr schön, wunderbar. Lass uns auch da vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück in die Historie machen. Die Programmsektion für Kinder hat ja beim Filmfest München schon eine ziemlich lange Tradition. Vor über 40 Jahren, 1983, ins Leben gerufen worden, und zwar von Hans und Christel Strobel. Wer sich ein bisschen mit Kinderfilmkultur in Deutschland beschäftigt, dem sagen die Namen dieser beiden auf jeden Fall etwas, weil das sind zwei Menschen, die sich wirklich sehr um Kinderfilmkultur in Deutschland verdient gemacht haben. Mhm. Und vor 40 Jahren war die Ausgangslage sicherlich auch nochmal eine ganz andere, ne? Kinderfilmkultur hat da noch eine deutlich kleinere Rolle gespielt, als das heute so der Fall ist. Und wir beide hatten zu der Zeit mit diesem ganzen Business sowieso noch gar nichts zu tun. Aber trotzdem, was würdest du denn sagen, was hat sich im Laufe der Zeit verändert? Also was ist heute anders, als es vielleicht damals war? Oder wo gibt es vielleicht auch noch Parallelen in Bezug auf auch Lobbyarbeit für Kinderfilmkultur in Deutschland?
Ja, also die Arbeit der Strobels, die du gerade genannt hast, die kann man, glaube ich, nicht hoch genug schätzen. Und auch tatsächlich, dass es von Anfang an, seit es das Filmfest München gibt, auch die Reihe für Kinder- und Jugendfilm gibt oder für junges Publikum, wie ich eigentlich viel lieber sage, ist wirklich also eine besondere und eine ganz tolle, wichtige Ausnahme. Das ist jetzt nicht die Regel, dass alle Festivals sowas tun und auch ans junge Publikum denken. Und da sind wir schon beim eigentlich Kern wahrscheinlich deiner Frage. So wenig wie Kinder oft in der Gesellschaft gehört werden und eine Stimme kriegen, so wird ganz oft auch mit Kindermedien oder überhaupt mit Kinderfilmen, Kinderbüchern, Kinderliteratur, all dem umgegangen. Nämlich so ein bisschen stiefmütterlich und so ein bisschen ist ja nur für Kinder. Das ist aber halt ein grundsätzlich falscher Gedanke, weil was heißt denn nur Kinder? Also da steckt ja schon so viel Falsches drin. Und ich würde sagen, dass sich in diesem grundsätzlichen Anspruch für Kinder und junge Menschen ein Programm zu machen und den Film zu zeigen, eigentlich seit in den 40 Jahren beim Filmfest München oder bei Cinekindle jetzt auch nichts verändert hat, sondern der Ansatz war sicher immer der gleiche, Kinder für Kino zu begeistern. Und nach den Strobels hat ja ganz lange auch Katrin Hoffmann das geleitet, auch eine unglaublich wichtige Person in der deutschen Kinderfilmszene, die ein tolles Programm gemacht hat und die auch, glaube ich, dem Kinderfilmfest, wie es damals hieß, echt zu einer großen Aufmerksamkeit verholfen hat, indem sie tolle Leute auch rangeholt hat und so weiter, Gäste nach München gebracht hat, die ihre Filme vorgestellt haben und ja auch immer noch einfach eine wichtige Stimme ist. Also wer jemals was von ihr gelesen hat, weiß, warum sie ist, wer sie ist, würde ich sagen. Das Einzige, was sich jetzt vielleicht mit uns verändert hat, weil die Filmauswahl, würde ich sagen, haben die Vorgängerinnen schon sehr ähnlich und genau mit dem gleichen Anspruch getroffen, ist wirklich so dieses näher ans Festival und den erwachsenen Branchenbesuchern noch mehr das Gefühl geben, ey, hier gibt's auch was für euch zu entdecken. Also ich kann es ja einmal wirklich so sagen, ein bisschen ein Vorbild für uns ist dann schon auch die Generation bei der Berlinale, die es total toll schafft, alle Schulen und Kinder und Jugendlichen in der Stadt irgendwie in die Kinos zu locken, einfach so, aber eben auch die internationalen Festivalgäste, die aus aller Herren Länder kommen, ins Kinder- und Jugendprogramm zur Generation zu bringen und dort gemeinsam Filmwelten zu entdecken. Das finde ich total toll an der Berlinale oder an der Generation. Und wenn uns das im Laufe der Jahre hier auch gelingt, dass nicht nur die Münchner Schulklassen kommen und die Kitas und die Familien, sondern auch die Festivalgäste einen Blick reinwerfen und sagen, oh, cool, den gucke ich, obwohl es nur für Kinder ist, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Das ist so ein bisschen das, was wir vorhaben.
Ja, und jetzt hast du ja in deiner Rolle als Kurator oder Programmleiter auch das Vergnügen, dich nicht nur mit deutschem Kinderfilm beschäftigen zu dürfen, sondern natürlich mit internationalem Kinderfilm. Du hast ja eben auch schon ein Beispiel genannt. Wenn du jetzt den deutschen Kinderfilm mal ins Verhältnis setzt oder vergleichst mit dem, was du in internationalen Produktionen zu sehen bekommst, was würdest du sagen, wo steht denn eigentlich der deutsche Kinderfilm da im Vergleich?
Also das ist ein bisschen eine schwierige Frage, weil der deutsche Kinderfilm natürlich unglaublich divers ist, so wie ich ihn erlebe. Da gibt es die großen Blockbuster-Produktionen. Ich meine, letztes Jahr der erfolgreichste Film von allen, die meisten Zuschauer im Kino hatte, die drei Fragezeichen, ist eine Kinderproduktion. Ja. Dann kam da auch irgendwo unter den Top 4 noch der Checker-Film und ich glaube, es ist noch ein dritter Kinderfilm dabei gewesen. Das heißt, es gibt ja wirklich große, auch toll produzierte, abenteuerliche Kinderfilme fürs ganz große Publikum, die dann zum Kassenschlager werden. Und genauso gibt es aber auch die kleinen Stoffe, die erzählt werden, auch originäre Stoffe, die erzählt werden. Also so divers, wie ich es international erlebe, ist dann doch auch irgendwie der deutsche Kinderfilm. Zusätzlich haben ja Tobi und ich, die wir auf anderen Festivals sind, in Malmö, in Amsterdam, in Slin, in Berlin, gucken wir überall diese Programme auch an oder versuchen immer irgendwie hinzufahren. Auch da kriegen wir immer nur einen Ausschnitt aus dem, was die einzelnen Länder so machen. Und ich habe schon das Gefühl, dass es in anderen Ländern, auch so, ist fast schon ein bisschen Klischee, aber Niederlande, skandinavische Länder, da habe ich schon das Gefühl, dass insgesamt in der Bevölkerung oder vielleicht in der Branche noch mehr ein Gefühl da ist für, hey, für Kinder müssen wir auch tolle Geschichten erzählen und da muss auch richtig Arbeit rein. Und da können wir Genrefilme machen, genauso wie wir kleine Arthouse-Filme erzählen können. Und das fehlt mir in Deutschland manchmal so ein bisschen. Eigentlich ist es nur eine Wiederholung von dem, was ich gerade schon gesagt habe, aber es gibt zu oft noch dieses Gefühl von, ist ja nur für Kinder. Und ja, was da jetzt auch gerade, ich steige noch nicht voll durch, aber was auch gerade quasi so mit der Reformation des Fördersystems passiert und der Rolle, die der Kinderfilm da jetzt noch abkriegt und so weiter, sollte vielleicht alles ein Signal dafür sein, uns alle immer wieder daran zu erinnern, ey, es ist nicht nur für Kinder, sondern das sind die Zuschauerinnen und Zuschauer und vor allem die Bürgerinnen von morgen. Vergesst diese jungen Leute nicht. Jetzt bin ich ein bisschen von, was für eine Rolle hat der deutsche Kinderfilm inne, ein bisschen abgekommen, aber das ist ja schon das, was da unbedingt dazugehört, glaube ich.
Ja, ja, ich würde da an mehreren Stellen vielleicht nochmal gerade vertiefend einsteigen. Und wenn du schon gerade den Novellierungsprozess des Filmförderungsgesetzes ansprichst, ich habe das hier auch auf meinem Zettel stehen, war mir aber nicht so ganz sicher, ob wir so weit noch gehen wollen. Jetzt hast du es eh schon angesprochen. Vielleicht nur mal ganz kurz. Du verfolgst den Prozess ja offensichtlich auch. Und vielleicht, um das kurz einmal zu framen, ne, damit alle darüber Bescheid wissen, Anfang nächsten Jahres wird es ein neues Filmförderungsgesetz geben in Deutschland, muss es auch geben. Das heißt, da wird also gerade viel dran rumgeschraubt, wie dann die neuen Richtlinien so sein werden. Und ganz kurz zusammengefasst müsste man sagen, gegenwärtig sieht es ein bisschen so aus, als wenn der Kinderfilm dabei unter die Räder gerät. Und da versuchen alle Lobbyverbände, die es in diesem Bereich so gibt, gegen anzuarbeiten. Aber wie nimmst du denn diesen Prozess wahr? Und wie versuchst du vielleicht sogar auch aktiv darauf einzuwirken?
Also ich nehme ihn eigentlich hauptsächlich wahr durch Gespräche mit Leuten, die dann noch viel mehr involviert sind als ich. So ein bisschen wie das Stichwort, ich mache ja auch, habe ja auch noch viel täglichen Job, und ich glaube, wenn ich zum Beispiel mich nur um Kinderfilm kümmern würde, dann würde ich da noch viel aktiver irgendwie mitgehen und so weiter. Ich erlebe es vor allem so, dass, genau wie du gerade gesagt hast, Menschen, die Kinderfilme produzieren in Deutschland, gerade so ein bisschen sagen, oje, oje, wir müssen jetzt irgendwie gegensteuern und wir müssen da was machen. Und das leuchtet mir auch total ein, weil Kinderfilmtöpfe, wenn ich das richtig verstanden habe, ja gerade so ein bisschen irgendwie in das ganze restliche Fördertopfprogramm integriert werden sollen. Und das fühlt sich so ein bisschen an nach, ja, ja, wir werden dann schon weiterhin einen Kinderfilm im Blick haben. Aber wenn es nicht irgendwo gegeben ist, dann, genau wie du sagst, gerät das unter die Räder. Und das halte ich für hochgradig fahrlässig, aus all den Gründen, die wir jetzt die letzten 50 Minuten miteinander besprochen haben. Und ja, so richtig aktiv was dafür tun, ich weiß gar nicht, mache ich glaube ich gar nicht, außer halt natürlich mit der täglichen Arbeit, die ich so tue, wenn ich versuche, Kindern eine Stimme zu geben und halt einfach den Menschen da draußen durch meine Arbeit auf verschiedenen Ebenen mitzuteilen, hallo, da gibt's eine ganz große Bevölkerungsgruppe, die will ernst genommen werden, die verdient es, ernst genommen zu werden, und zwar auch in der Politik und auch wenn es um Filmpolitik geht. Aber ich glaube, was du ansprichst, die Arbeit, die ganzen Lobbyverbände, die es in unserer Branche so gibt, da gerade tut, die ist ganz enorm wichtig. Und ich hoffe einfach, dass da noch was erreicht werden kann. Und ich glaube, so ein Gespräch wie unseres jetzt hilft ja auch schon mal, um vielleicht noch ein paar Leuten da draußen mehr mitzuteilen. Ey, da passiert gerade was. Guckt euch das an, informiert euch, weil das ist schon mal die halbe Miete.
Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich kann an der Stelle hier vielleicht auch schon mal spoilern, dass eine der nächsten Podcast-Folgen sich auch nochmal im Detail ein bisschen mit diesem Thema beschäftigen wird. Aber ich will das jetzt hier zwischen uns vielleicht erstmal gar nicht weiter vertiefen zum Thema machen, sondern eher nochmal konkret auf euer Filmfest eingehen und auf ein Panel, das im letzten Jahr bei euch stattgefunden hat im Rahmen des Filmfestes. Da hast du auch mit auf dem Podium gesessen. Das war vom Deutschen Drehbuchverband organisiert und es trug den wunderbaren Titel »Geht's noch billiger? Der deutsche Kinderfilm oder was er sein könnte?« da steckt ja im Titel, den hast du jetzt, unterstelle ich mal, wahrscheinlich gar nicht gewählt, aber im Titel steckt ja trotzdem auch schon eine herbe Kritik gegen den deutschen Kinderfilm drin. Ich will dich jetzt gar nicht dazu anstiften, dich nochmal zu wiederholen, aber was läuft denn da offensichtlich schief, beziehungsweise was müsste besser laufen, wenn schon die Branche selbst auch so ein negatives Bild von sich zeichnet?
Also aus meiner persönlichen Perspektive kann ich da tatsächlich auch gar nicht so richtig Erfahrungen draus erzählen, weil die Filme, die wir bisher gemacht haben, die zwei Kinofilme, sind offiziell auch als Dokumentarfilme gefördert worden, wenn ich mich nicht gerade ganz vertue. Da war zwar auch Kuratorium Junger Deutscher Film mit drin und so weiter, aber es ist ja auch dadurch, dass es so ein bisschen so eine Mischung ist aus verschiedensten Formen und immer automatisch natürlich auch als Fernsehsendung den Sender schon mit drin haben, sind wir da relativ gut durch diese Förderprozesse gekommen. Aber, und das erlebe ich natürlich überall, und das betrifft dann doch auch wieder unsere Fernsehsendung, überall wird gespart. Und ich glaube, der Eindruck, der bei uns allen, die wir uns mit Kindermedien beschäftigen, entsteht, ist schon, da wird zuerst mal die Schere angesetzt. Und das ist halt so ein bisschen das Fatale, dass irgendwie so diese Idee da ist von, naja, da zwacken wir es jetzt mal als erstes ab, mal gucken, wer es merkt und so weiter. Gerade weil es irgendwie auch alles so unterm Radar stattfindet. Und auf dem Panel, das du ansprichst, da waren ja einige Autorinnen und zum Beispiel dabei, die wirklich daraus berichten konnten, dass sie, weil sie Stoffe für Kinder machen, schlechter und anders bezahlt werden, als wenn es für ein erwachsenes Publikum wäre. Und das kann ja nun mal wirklich nicht sein. Irgendwer soll mir mal bitte auch nur ein schlüssiges Argument nennen, was das begründet. Es gibt ein schönes Zitat von Matthias Brandt, habe ich mal irgendwie so aufgeschnappt, der irgendwie einen Fernsehfilm gemacht hat. Und ich glaube, da ging es dann auch um Gage oder sowas ähnliches. Auf jeden Fall hat er sowas gesagt wie, hä, aber ich spiele doch um 22.15 Uhr nicht anders als um 20.15 Uhr, wenn es drum geht, ne, wie so ein Projekt finanziert ist. Aber genau das trifft ja für Kinderfernsehen und Kinderfilm genauso zu. Es wird auch so oft irgendwie Publikum mit Genre verwechselt. Die Leute sagen oft, Kinder ist eine Genre. Ist es überhaupt nicht. Kinder sind ein Publikum und es gibt tausende Genres. Und die haben mehr und weniger Finanzierungsbedarf, je nachdem, was sie denn so machen wollen. Und das muss man wertschätzen.
Ja, das ist auch nochmal so ein ganz interessanter Punkt, ne? Also eben der Genrebegriff, der jetzt völlig falsch ist, weil Kinderfilm als Genre nun wirklich irgendwie in die Irre führt. Ja. Ich konkretisiere das an der Stelle auch nochmal. Du hast das eben gerade schon angesprochen mit die drei Fragezeichen als erfolgreichster Kinofilm des vergangenen Jahres, ne? Man kann das noch ein bisschen weiterführen. Ich habe extra auch mir die Zahlen nochmal angeschaut. Unter den 20 erfolgreichsten Kinofilmen des vergangenen Jahres waren in der Summe 10 Kinderfilme. Kinder- Krass. Und Familienfilm, wie es immer so heißt. Ja. Das ist schon echt eine ganze Menge. Und wenn man das noch weiter dreht, ne, diese Filme, also Kinderfilme insgesamt, haben im vergangenen Jahr für rund 30% des Umsatzes an der Kinokasse gesorgt. Okay. Auch wenn die jetzt wirtschaftliche Argumente nicht unbedingt immer im Vordergrund stehen sollten. Aber selbst wirtschaftlich ist der Kinderfilm echt eine Größe geworden inzwischen in Deutschland. Und trotzdem kommt es dann dazu, da kommen wir jetzt vielleicht nochmal zu unserer Mainstream-Diskussion, der Film Mission Ulja Funk, du wirst den sicherlich auch kennen, der aus der Initiative Der besondere Kinderfilm entstanden ist, hat letztes Jahr den Deutschen Filmpreis noch gewonnen, der tauchte in diesem Ranking auf Platz 77 auf, also relativ weit hinten eigentlich. Da kann man jetzt auch lange drüber streiten, ist das jetzt ein anspruchsvoller Kinderfilm oder ist der besonders arthausig oder nicht, aber es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, mal eine der herausragenden Produktionen, die es im letzten Jahr gegeben hat und die auch in manchen Stellen vielleicht Dinge anders zu machen versucht, als jetzt eben sowas wie die drei Fragezeichen oder so, ne? Auch schöne Filme, aber die funktionieren doch immer ein bisschen nach demselben Schema. Würdest du sagen, dass es der, ich bleib jetzt mal bei diesem Begriff, der anspruchsvolle Kinderfilm gegenüber so seichter Unterhaltung grundsätzlich einfach schwerer hat oder wie kann man sich das erklären?
Ja, also da steckt bestimmt was dahinter. Es hat, glaube ich, ganz viel auch mit der Marketingmaschine zu tun, die dann so ein kleinerer Verleih anwerfen kann. Also es hat ganz viele Ebenen, glaube ich. Aber das ist ja nicht nur im Kinderbereich so, sondern so ein Film von Christian Petzold wie Roter Himmel macht auch nicht so viele Zuschauer wie Fast and the Furious. Ist vielleicht ein bisschen arger Vergleich, aber du weißt, was ich meine, ne? Es ist einfach insgesamt, glaube ich, schwieriger, die Leute zu begeistern oder für was zu begeistern, was ihnen bei der Rezeption was abverlangt. Es hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, wie wir in Deutschland auch Kino sehen und Filme sehen, nämlich ganz oft, und als Familienaktivität kann ich das sogar manchmal noch nachvollziehen, ganz oft als eine Beschäftigung, also eine Berieselung oder halt einfach ein Konsum. Und ich bin Riesenfan von Mission Ulja Funk und all den Sachen, die Barbara Kronenberg so macht. Und das ist halt was, wo man einfach ein bisschen, wo man danach noch ein bisschen drüber sprechen kann, wenn man das als Familie gemeinsam guckt.
Ist ja nicht so verkehrt eigentlich, ne?
Sollte man sagen. Das ist richtig gut sogar, ganz wichtig. Ja, also es sind wahrscheinlich so viele verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen, wieder mal. Ja, vielleicht muss man sich nochmal überlegen, wie man und wo man Leute, die ins Kino geht, erreicht und anspricht und sie darauf hinweist, dass es diese Filme gibt. Weil, also wenn jetzt zum Beispiel Familien, sage ich mal, Checker Tobi vertrauen und sagen, und das habe ich mehrfach gesagt, Leute, guckt euch diesen Film an, der startet jetzt im Kino und so weiter, dann ist das vielleicht irgendwie auch eine Möglichkeit, da nochmal miteinander irgendwie die Werbetrommel zu rühren oder halt, wenn Julius Weck aufsagt, ey, ich bin Justus von den drei Fragezeichen, aber mein neuer Lieblingsfilm ist Mission Ulja Funk oder wie auch immer, weißt du, dass man irgendwie versucht, uns als Kinderbranche noch mehr so, halten wir zusammen und pushen wir uns gegenseitig. Ist das vielleicht ein Ansatz? Weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall ist es eine Idee, auf jeden Fall. Ist natürlich bitter.
Ja, da bringst du noch eine Frage auf, die ich ohnehin auch noch gehabt hätte, wenn wir jetzt, ne, diese zwei Rollen, über die wir jetzt heute vorhin nämlich gesprochen haben, also einmal deine Arbeit als Checker Tobi und dann deine Arbeit so im Festival-Kontext, wenn man das nochmal so zusammenführt, ne, inwiefern spielen sich diese unterschiedlichen Rollen eigentlich ganz gut zu, beziehungsweise inwiefern profitierst du vor allen Dingen durch deine Arbeit fürs Fernsehen auch in deiner Rolle als Festivalmacher? Schaust du anders auf Kinderfilme, weil du selber auch Kinderfilme machst?
Ja, wobei das wirklich in beide Richtungen sogar geht. Also ich gucke seit vielen Jahren sehr viele Kinderfilme. Seit 2013 moderiere ich ja auch bei der Generation ganz viel und gucke jeden Jahrgang fast komplett. Also ich habe sehr viel Kinderfilm gesehen und ich würde eher sagen, dass dieses Wissen, die Art und Weise, wie ich mit die Kinderfilme, die wir als Checker machen, mitentwickle und mitschreibe oder mich da einbringe, dass das sich total befruchtet. Und umgekehrt natürlich auch. Also die Tatsache, dass ich Sachen für Kinder mache, lässt mich bestimmt auch nochmal anders auf die Machart oder auf irgendwie erzählerische Kniffe oder so weiter gucken, wenn ich dann wiederum sichte fürs Cinekindle-Programm. Also das hatten wir ja am Anfang mal. Ich bin ja in diese ganze Kindermedienwelt eigentlich zufällig so reingeschlittert und jetzt gibt es so viele verschiedene Bahnen und Ebenen, die sich da überlagern und treffen, das befruchtet sich total. Und ich glaube, das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum ich gefragt wurde, ob ich das Cine-Kindle machen möchte, weil ich aus so zwei verschiedenen Kindermedienwelten komme, als aus der machenden, aber auch aus der, ja, wie sagt man denn dann, rezipierenden Seite.
Ja, die konzeptionelle Arbeit vielleicht auch nochmal mehr genau. Oder so, ne? Ja, genau. Ja, das finde ich wirklich sehr, sehr spannend an dem, was du so tust, in der Tat. Ach schön, wir könnten das ewig weiterführen. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten in unserem Gespräch, Tobi. Ich frage mal, bevor ich damit wirklich loslege, nochmal vorab, hättest du nochmal Lust auf eine kleine spielerische Intervention? Ich hätte noch so einen Block vorbereitet, in dem wir ein paar Fragen nochmal ein bisschen schneller durchhangeln.
Ja.
Ich würde dir so ein paar Entweder-Oder-Fragen einfach mal stellen und dich bitten, auch wenn es manchmal wahrscheinlich nicht so eindeutig ist, dich für eins von beiden zu entscheiden und gerne auch nochmal ein bisschen zu erklären, warum das eine und nicht das andere. Wäre es okay?
Alles klar. Ja, klar, zusammen. Leg los.
Erste Entscheidungsfrage, Kino oder Fernsehen?
Kino. Und zwar, weil es wichtig ist, dass die Leute wissen, Kino ist nochmal was anderes, was ganz anderes. Hatten wir vorhin mal kurz dieses gemeinsame Film erleben. Nirgendwo hat mich ein Film oder irgendwas so sehr gefesselt wie in diesem Raum Kino. Der ist magisch und deshalb immer Kino.
Mhm. Okay, das ist sehr eindeutig. Fernsehen oder Internet?
Kann man das noch trennen?
Gute Frage. Also ich habe das aufgegriffen, ich schicke das mal direkt noch vorweg, weil das fand ich super interessant. In irgendeinem Interview von dir habe ich auch gelesen, da hast du gesagt, du wirst von Kindern heute eigentlich nur noch als YouTuber wahrgenommen, was ja schon total skurril ist eigentlich, ne? Aber irgendwie auch wieder verständlich. Deswegen, ja, kann man das trennen überhaupt noch?
Ja, also ich meine, ich glaube, man kann es nicht mehr trennen. Also ich schalte ja auch keinen Fernseher ein. Ich gucke ganz viel Fernsehen, aber ausschließlich im Internet. In Mediatheken, als Ausspielweg bei YouTube, in den sozialen Medien gucke ich Fernsehinhalte. Insofern, ich bin großer Fan von Fernsehen, von der ARD, von den Öffentlich-Rechtlichen, von Redaktionen, die sich da Sachen ausdenken. Und es ist ganz wichtig, dass es dieses System bei uns gibt und dass es das weitergeben wird. Ich gucke es aber im Internet. Insofern würde ich sagen, beides. Außerdem, ich mag auch das Internet. Es ist ein hochgefährlicher Ort. Ist jetzt wieder eine ganz neue Folge, wahrscheinlich, wenn wir anfangen, über das Internet und junge Menschen zu sprechen. Aber es bietet auch so viel Positives. Man muss nur gucken, wie man damit umgeht.
Ja, den Schlenker machen wir jetzt, glaube ich, nicht noch über das Internet zu sprechen. Das machen wir in einem weiteren Gespräch nochmal.
Sehr gut.
Bildung oder Unterhaltung?
Ja, wirklich schwierige Fragen. Dann Bildung, aber sie soll bitte unbedingt unterhaltsam vermittelt werden.
Ja, ich muss, glaube ich, diese Frage langsam mal rausstreichen aus diesem Katalog, weil im Grunde genommen ist die Antwort dabei fast allen, denen ich sie stelle, immer die gleiche. Also das ist kein Entweder-Oder, sondern das läuft irgendwie zusammen, ne? Idealerweise.
Genau. Ja.
Ein Begriff, den wir eben schon mal hatten, Family Entertainment versus Kinderprogramm.
Dann Family Entertainment, glaube ich, weil dieser Begriff, ich würde den positiv wenden. Ich finde, wenn es ein Programm gibt, das sich an die Kinder wendet, mit den Kindern im Blick gemacht wird, aber die Erwachsenen mit abholt und dann also folglich was für die ganze Familie ist, dann gelingt ja was nicht so häufig gelingt. Zum Beispiel habe ich als Kind schon gerne Disney-Filme geguckt. Als Erwachsener liebe ich Pixar-Filme, weil sie oft so schlau sind und weil sie so klug geschrieben sind und weil sie so viel Gefühl haben. Und wenn ich die mit Kindern zusammen gucke, dann lachen die über ganz andere Sachen als ich. Aber es erreicht uns beide und begeistert uns beide. Und es gibt dann ein plötzliches Miteinander, das man nicht bei so vielen Sachen hat. Wichtig ist dabei nur trotzdem, dass man immer die Kinder auch als Publikum im Blick hat, glaube ich. Ja.
Mhm. Aber lass mich mal so stehen. Erklären oder entdecken?
Entdecken. Das mache ich ja auch in der Sendung. Ich entdecke ja Sachen, finde sie raus. Dabei erklärt sich den Zuschauenden ganz viel, aber selber entdecken und rausgehen, und das soll unsere Sendung ja auch, nämlich Lust und Mut machen auf die echte Welt da draußen, finde ich immer noch besser.
Ja, okay. Detaillierte Planung oder Hallo Zufall?
Auch da leider beides, weil ich glaube, es gibt die goldene Regel, je besser man vorbereitet ist und je genauer man geplant hat, desto leichter kann man davon dann abweichen. Nach dem Konzept funktioniert übrigens auch die Arbeit an beiden Kinofilmen. Wir haben uns natürlich vorher sehr viel ausgedacht, aber wenn dann das Leben passiert, dann wird aus geplanten dokumentarischen Szenen echtes dokumentarisches Kino. Und das ist Gold wert, und das passiert, glaube ich, nur dann, wenn man vorher genau weiß, was man möchte. Dann hat man die Freiheit auszuscheren und Sachen passieren zu lassen. Einfach nur loszugehen und zu sagen, jetzt sind wir hier in Vanuatu, mal gucken, was passiert. Ja, weiß ich nicht.
Okay, na, interessant. Eine Frage, die daran noch mal ein bisschen anschließt. Teamarbeit oder Einzelkämpfer?
immer Teamarbeit. Ist Fernsehen, ist Film ja sowieso und Festivalarbeit, wie ich beschrieben habe, auch. Also ich glaube, zumindest die Checker-Sendung und auch das Kinderfilmfest Cinekindle würde es nicht geben, wenn das irgendwie Einzelkämpfer machen würden.
Mhm. Heile Welt oder Welt verstehen?
Welt verstehen. Immer der Anspruch, den wir überall haben. Es gibt in vielen Themen Sachen, die schwierig sind und die man Kindern sehr vorsichtig, glaube ich, und behutsam auch erklären muss. Aber lieber man macht's und fängt dann Dinge auf, als dass man Sachen ausspart. Das ist ja irgendwie wie Lügen und Lügen finden alle Kinder richtig doof.
Okay, ja, das ist wohl wahr, ja. Ein Begriff, den du eben auch schon mal ganz nebenbei so eingebracht hast, da sprachst du von Kindern als der Zukunft unseres Landes quasi, ne? Ist ja auch ein Bild, das sehr, sehr häufig gerne verwendet wird. Aber in dem Kontext mal, sind Kinder das Publikum von heute oder sind sie das Publikum von morgen?
Das ist eine sehr schöne Frage. Sie sind natürlich beides. Sie sind jetzt gerade ein Publikum, für das es unbedingt ein Angebot, Inhalte geben muss und auch gibt. Aber, und das fällt bei uns im Filmfest-Kontext tatsächlich oft, warum ist unsere Sektion so wichtig? Weil die Kinder das Publikum von morgen sind. Also wenn wir von Kino sprechen und man schon die jungen Köpfe für diesen Raum und für diesen Ort begeistert, dann hält sich das vielleicht. Und dann werden daraus vielleicht Filmemacher oder Macherinnen, aber zumindest auch weiter Kinozuschauer, die auch morgen noch kommen und auch in die kleinen Arthouse-Kinos gehen und da eine Kultur am Leben erhalten, die ich persönlich ganz, ganz toll und wichtig finde. Insofern sind sie beides.
Okay. Ja, heute ist es schwer mit dem Entweder-Oder. Wir landen oft bei beides, aber es ist in Ordnung. Es ist ja nur ein Anders. Ja, alles fein.
Schwierige Fragen auch, aber tolle Fragen.
Dann habe ich noch eine letzte. Okay. Kind sein oder Kind bleiben?
Was sind denn das für miese Fragen? Also ich würde sagen, Kind bleiben. Weil wenn ich ein Kind schon war, dann bin ich es geblieben. Also als Erwachsener würde ich natürlich sagen, Kind bleiben, aber als Kind würde ich immer sagen, Kind sein. Ist ja viel cooler, weil Erwachsene sind eh komisch. Also insofern, ich glaube, wenn man eine Kindheit, wenn man das Glück hat, eine Kindheit zu erleben, die erfüllt ist und die in einem Umfeld stattfindet, wo man einfach sein kann, dann ist es wahrscheinlich auch leicht, in ein glückliches Erwachsenenleben zu starten, das auch noch ein bisschen Kindheit erhält.
Ja, das steckt so ein bisschen in dieser Frage, ne? Also ich höre das immer wieder und lese das auch immer wieder von Menschen, die sich eben mit Kindern als Publikum auch beschäftigen, dass sie häufig von sich sagen, na, ich bin einfach noch ein bisschen Kind geblieben und deswegen kann ich das so gut. Und dann gibt's aber durchaus auch wieder andere, die sagen, nee, ich bin ein erwachsener Mensch, ich will auch gar nicht Kind sein und trotzdem kann ich das ganz gut. Ist dann mal die Frage, braucht es das überhaupt, diese kindlichen Anteile, die dann vermeintlich noch in einem stecken? Weiß ich nicht, ob du dir das selber auch so zuschreiben würdest.
Also irgendwie würde ich vielleicht sagen, ist Kind in mir geblieben, aber dann muss man sich vielleicht eher die Frage stellen, was heißt denn Kindheit überhaupt?
Ja.
Also wenn man Attribute wie Neugierde und Spaß und so mit Kindheit verbindet, dann will ich nicht wissen, was diese Leute wie die Erwachsensein definieren. insofern, nee, ich bin natürlich ein erwachsener Mensch und ich als erwachsener Mensch gehe ich los und treffe andere erwachsene Menschen und gemeinsam versuchen wir auf begeisternde Art und Weise Kindern Dinge zu erklären. Aber dafür muss ich nicht selbst irgendwie ein Kind sein. Kommt wahrscheinlich darauf an, wie man Kindheit definiert. Aber
ja,
du sprichst den wichtigen Punkt an.
Ja, schön. Wir kommen jetzt langsam doch mal auf die Zielgerade, Tobi. Ich habe noch ein paar letzte Fragen an dich, um das nochmal ein bisschen abzubinden. Wir haben jetzt echt über vieles gesprochen, was du so tust und wahrscheinlich war das noch lange nicht erschöpfend. Es ist wirklich ein ganz ordentliches Pensum, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Wie kriegst du dieses Pensum für dich organisiert und wo holst du dir die Energie her, dass du das auf die Kette kriegst, wenn ich das mal so fragen darf?
Klar, also ich glaube, die wichtigste Sache ist tatsächlich, dass ich habe wirklich einen viel zu vollen Terminkalender und ich muss auch mal gucken, das kann jetzt auch nicht noch 10 Jahre so weitergehen mit so viel Arbeit. Aber was ich zu all den Dingen, die ich mache, sagen kann, ist tatsächlich, dass sie mir mehr Energie geben, als sie mir nehmen. Also ich arbeite mit Freunden fast überall, wo ich das tue. Das ist toll, weil es dann automatisch auch eine toll miteinander verbrachte Zeit ist. Ich arbeite kreativ, das finde ich auch super. Also ich meine, ich denke mir all die Sachen ja mit aus und so weiter. Und ich finde, kreativ zu arbeiten und irgendwie an Sachen zu feilen und sich was Neues auszudenken, macht unglaublich viel Spaß. Und dann bin ich wahrscheinlich auch jemand, der zum Glück mit einer großen Menge an Energie gesegnet ist. Das haben mir vielleicht meine Eltern oder die Natur oder wer auch immer mitgegeben. Und organisieren tue ich es tatsächlich so, dass ich irgendwie viele Leute habe, die, was weiß ich, die Checker-Redaktion leiten und ganz viel natürlich irgendwie organisieren oder jemand, der oder die für mich irgendwie ganz viel auch so mailmäßig Orga-Kram abfängt. Also da steckt tatsächlich auch so ein bisschen so ein Apparat dahinter. Und ich bin extrem viel unterwegs, das muss man auch dazu sagen. Also ich war vorgestern noch in Berlin, dann wieder in München, dann in Erfurt, dann wieder in München. Dann geht's so, ich sitze sehr viel in Zügen rum und das mag ich aber im Moment gerade noch. Also es stört mich nicht. Es gibt ja auch Leute, die hassen Reisen. Also das macht mir gar nichts, sondern gibt mir auch was. Und deshalb sind vielleicht so ein paar Grundvoraussetzungen dafür schon da.
Ja. Jetzt sind es ja wirklich ganz viele verschiedene Rollen, die du da ausfüllst, ne? Also du bist Moderator, du bist Reporter, du bist Journalist, du bist Schauspieler, du bist Kurator. Vielleicht würdest du dich sogar auch als Pädagogen bezeichnen, weiß ich nicht. Gibt es irgendwie ein Wort, eine Art von Selbstbezeichnung, die diese ganzen Aktivitäten für dich angemessen zusammenfasst? Die du dir selber vielleicht auch gibst?
Also ich würde mich immer am ehesten, glaube ich, als Reporter bezeichnen, weil das der Kern ist von den meisten Dingen, die ich mache. Und weil ein Reporter ja im Kern Gespräche führt. Eigentlich ist das ja das, was ich die allermeiste Zeit mache, ist reden und Gespräche führen. In verschiedenen Rollen vielleicht, mal auf einer Bühne als Moderator, mal als Typ vor der Kamera als Reporter. Aber dann... Ich würde eher, also statt irgendwie zu sagen, was ich mache, würde ich lieber benennen, worum es mir geht, weil im Kern alles, was ich tue, steckt drin, dass ich will, dass die Leute Dinge verstehen. Das verbindet vielleicht all die ganzen Aufgaben. Welt entdecken und Dinge verstehen. Ja. Also bin ich vielleicht ein Weltentdecker? Nee, das bin ich jetzt auch nicht. Ach ja, aber irgendwie so.
Ja, ich kann dir noch ein Angebot machen, weil deswegen komme ich auch auf diese Frage. Während der Corona-Pandemie bist du als Lehrer der Nation bezeichnet worden. Du hast ja eben selber auch schon mal gesagt, dass das Checker Tobi im Schulkontext auch sehr, sehr viel genutzt und geschaut wird. Mhm. Also Lehrer der Nation, ist das so ein Etikett, das du dir gerne anheftest?
Also das hat ja die SZ geschrieben und das fand ich sehr schmeichelhaft. Aber als Lehrer würde ich mich nicht bezeichnen, übrigens auch auf keinen Fall als Pädagoge, weil ich habe keine der entsprechenden Ausbildungen. Ich habe den größten Respekt vor Menschen, die als Erzieher, Erzieherinnen arbeiten oder auch Lehrkräften, weil ich könnte mich nicht jeden Tag 6 Stunden vor laute Schulklassen stellen. Ich glaube, das wirklich, also meine Hochachtung. Und deshalb finde ich es auch immer ein bisschen schwierig, wenn Leute sagen, Checker Tobi oder Schulunterricht, das darf man auf keinen Fall bitte jemals irgendwie verwechseln. Das machen wir nicht. Wir machen unterhaltsames Kinderwissensfernsehen. Aber die Arbeit, die Lehrkräfte an den Schulen machen, die ist so viel komplexer, so viel wichtiger. Und es ist toll, dass wir da ergänzen können. Aber mehr glaube ich auch nicht.
Okay, alles klar. Dann meine letzte Frage. Auch da bist du eben schon mal ganz kurz drauf zu sprechen gekommen, als es um die Frage ging, ne? Wie lange hat man eigentlich noch so die Energie für das, was du da tust? Aber die Frage, die dann natürlich auch vielleicht ein bisschen mit drin steckt, glaubst du, dass man irgendwann auch zu alt dafür wird, Kinderfernsehen zu machen?
Also gute Frage. Habe ich natürlich auch schon ein, zwei Mal drüber nachgedacht oder auch gestellt bekommen. Ich kann für mich einfach sagen, mir macht dieser Job unglaublich viel Spaß, sonst würde ich ihn nicht seit 11 Jahren machen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich in den letzten 2, 3 Jahren mich irgendwie verstellen muss, um irgendwie immer noch Sachen rauszufinden für Kinder. Und das Schöne bei meiner Sendung ist ja auch, die hat sich mit mir ja verändert. Also wenn man sich die erste Sendung anguckt, da so den Steinzeit-Check von vor 11 Jahren und dann jetzt die letzten Sendungen, da bin ich vielleicht auch ein bisschen weniger flippig. Die Sendung ist an sich vielleicht auch ein bisschen ruhiger geworden oder hat manchmal hier und da die Tonalität verändert. Und ich glaube, solange ich und das Team Spaß dran haben und die Kinder nicht das Gefühl haben, dass irgend so ein weirder Typ ihnen irgendwas erklärt und sie nicht mehr ernst nimmt, kann ich mir vorstellen, kann man das schon machen. Armin und Christoph machen seit 50 Jahren die Maus und das mit einer gleichbleibenden Begeisterung und dann auch immer mal wieder veränderten Art des Zugangs. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in 15 Jahren noch Checker Tobi bin, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich jetzt per se als Reporter irgendwie zu alt werden kann. Peter Lustig hat ja erst angefangen, als er schon über 50 war. Also mal gucken.
Wohl wahr. Schön. Ja, dann warten wir mal ab, was da noch so kommen wird, Tobi, in den nächsten Jahren. Für den Moment würde ich jetzt erstmal sagen, machen wir einen Haken dran. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit, für deine Offenheit und die vielen Infos, die du so rausgegeben hast. Ich wünsche vor allen Dingen ganz, ganz viel Spaß und auch Erfolg jetzt beim bevorstehenden Festival. Ich sag's nochmal, 28. Juni, ne, geht's los in München. Genau. Ja, vielen Dank.
Ich danke dir. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Wunderbar. Dann mach's gut. Super. Und bis bald.
Du auch, bis dann. Tschüss.
Der Podcast Wieso, Weshalb, Warum ist ein Angebot vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. Über Feedback, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter wieso-weshalb-warum@kjf.de. Allgemeine Informationen zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Website unter www.kjf.de.